So, da haben wir es auch schon. An alle Hörer und Hörerinnen, an alle Kurzen da draußen heute mit einer Bonusfolge, möchte ich sie mal nennen. Und zwar heute nicht direkt an meiner Seite, aber quasi über dieses ominöse Internet verbunden, der Martin. Hallo Martin.
Hallo, ich bin ja schon sehr begeisterter Stammhörer eures ursprünglichen Podcasts.
Ja, das
aber ich glaube. Ja, das war vertraglich so abgesprochen. Ich glaube aber, dass dieses Projekt, das jetzt so spontan entstanden ist, noch das Potenzial hat, noch besser zu werden.
Ja.
Weil dieser andere, der immer nervt die ganze Zeit und nicht beim Reden stört, wie heißt der, Olaf Thorsten oder so, der ist ja jetzt nicht da.
Und der ist jetzt nicht da.
Ich glaube, das ist schon mal einfach besser. Also, auch für die Zuschauerbindung.
Ja. Und zwar ist der Basti heute tatsächlich nicht dabei, deswegen haben wir gesagt, machen wir heute mal.
Gruß an Basti.
Genau.
Auch wenn er mich gar nicht kennt, aber trotzdem.
Ist egal. deswegen haben wir gesagt, Martin und ich kommen, wir setzen uns heute Abend mal zusammen und machen einen kleinen Bonus. Und zwar haben wir uns ein paar Fragen aufgeschrieben, ein paar Themen ausgesucht zum Thema Gaming. Warum eigentlich?
Nicht GEMA, Gaming.
Das ist richtig. Warum haben wir uns dafür eigentlich entschieden? Hast du eine Idee?
Du hast gesagt, irgendwie, hör zu, ich habe heute keine Verpflichtungen, ich will irgendwie mal über was Unsinniges reden. Da habe ich gesagt, naja, gut, dann mache ich halt mit. Naja, wir haben ja sonst nichts. Also, es ist ja
wir
so.
Wir hatten ja früher schon nichts.
Wir hatten früher nichts und jetzt haben wir halt immer noch nichts und er muss ja irgendwie über den Tag kommen. Und dann guckt man sich halt irgendwelche Computerspiele an oder spielt die selber.
Das ist richtig. Aber tatsächlich ist es auch so, dass bei uns beiden ja, also Videospiele schon seit Kindheit auf jeden Fall irgendwie ein Thema ist.
Seit Menschengedenken.
Das kann auch in der Zeit einfach zu tun haben oder hat auch viel mit der Zeit zu tun, in der wir einfach hineingeboren sind, weil wir viele Entwicklungen der Videospielgeschichte ja miterlebt haben. Und wahrscheinlich auch in der Altersspanne, in der man dafür sehr sensibel ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht gleich sofort in die totale Abschweifung starten, aber bei mir ging das, glaube ich, los, als ich Day war tatsächlich.
Mhm.
Können wir gleich noch zukommen. Aber ich, also rückblickend betrachtet, muss ich auch sagen, dass es ziemlich geil war. Also, dass ich da so ein bisschen die aktuelle Generation vielleicht ein bisschen mitleide, weil die das gar nicht so mitkriegen. Keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie, du bist jetzt irgendwie 14 oder so und jetzt kommt halt Assassin's Creed 20 raus oder FIFA 100 oder sonst was und es sieht halt alles mega geil aus und es sieht halt alles aus so wie echt schon und es ist alles perfekt. Also das Spiel ist ja perfekt ausbalanciert und es ist halt super spielbar und keine Ahnung, es ist halt auch für Dumme. Du musst halt nicht mehr irgendwie einen Masterabschluss haben, um das Spiel überhaupt starten zu können.
Ja.
Aber es ist halt auch so ein bisschen dadurch was verloren gegangen irgendwie. Weil du halt nicht mehr diese Entwicklung so hast, so von einem Spiel zum nächsten, wo du halt einfach so einen Riesensprung halt an Verbesserungen drin hast. So wie vom ersten Super Mario dann zu Super Mario World oder sowas. Das erste Super Mario haben wir ja auch nicht mitgekriegt, zum Beispiel.
Ja, da hast du recht. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte insgesamt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, hatte ich das Gefühl, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, welche Spiele einen begleitet haben und welche einen wahrscheinlich auch geprägt haben, dann kann man eher dazu, dass was du gerade sagtest, dass es wirklich Spiele gab, wo man nicht nur selbst gedacht hat, boah, das ist jetzt irgendwie eine neue Ebene, also da ist irgendwie ganz, ganz viel passiert gerade, sondern das ging ja dann auch den anderen so. Also das ging dann auch Klassenmitgliedern oder was weiß ich, halt Leuten,
genau.
Mit dem verkehrt, das ging das halt so. Es war irgendwie allgemein bekannt, was weiß ich, Mario 64 beispielsweise,
ist
halt auf einmal krass 3D und das ist irgendwie nicht so schnell zu begreifen, sondern man saß vor diesem Spiel und gedacht, irgendwie, ich kann das nicht fassen.
Da platzt dir mal eben der Kopf und denkst so, wie, das ist jetzt, wie, ich kann jetzt auch nach oben und unten und links und rechts und wie soll denn das gehen? Und es war wirklich so, also das kann man sich wirklich nicht mehr begreifen machen. Ich weiß noch damals, da war ich im Einkaufszentrum und da waren ja schon so Anspielstationen, glaube ich, für das Mario 64.
Ja.
Und da hat mir jemand eine Videokassette mitgegeben von Nintendo. Also von einem Kaufhausmitarbeiter wahrscheinlich. Und ich dachte so, ja, okay, ich habe aber gar kein Geld, habe ich zu dem gesagt. Also, nee, die ist kostenlos. Und es war halt schon total unbegreiflich für mich, dass jemand Videokassetten verschenkt. Und das ist ja auch teuer und also ja, heutzutage absurd, ne? Aber das war halt Marketing damals. Und auf dieser Videokassette war, glaube ich, das war irgendwie ein halbstündiger Werbespot für das Nintendo 64-System.
Ja.
Und das habe ich mir halt mehrfach hintereinander angeguckt und war halt total angefixt. Ich dachte, das ist ja wohl das Beste, was je erschienen ist. Was soll denn da noch Besseres kommen? Also, war total absurd. Ich meine, heutzutage schicken die einen Tweet raus, so, übrigens war Luigi ist jetzt beim neuen Super Smash Bros. Als Kämpfer angekündigt und das halbe Internet rastet aus. Also, ich fänd Nintendo unglaublich mehr sympathischer, wenn sie Videokassetten verschicken würden an die Leute mit so einer Ankündigung.
Naja, vielleicht können sie ja langsam auch auf DVD. Können auch ein bisschen mit der Zeit gehen.
Ja, aber das wäre doch wieder. Aber das wäre doch genau für die Hardcore-Fans, dass du einen Kassettenrekorder brauchst, um überhaupt die neuen Ankündigungen überhaupt mitzukriegen. Das wäre dann wirklich nur für die Enthusiasten.
Das wäre nur für die Enthusiasten. Das ist richtig retro. Ich habe ja keinen Videokassetten mehr, keinen Kassettenrekorder.
Ich zwar noch einen, also das, ich war ja tatsächlich eher so eine Art Low-Fi-Haushalt. Also wir hatten zum Beispiel nie einen Videorekorder, sondern immer nur ein Videoabspielgerät. Und das haben wir tatsächlich noch, aber das sammelt auch nur Staub.
Cool. Genau, dann fangen wir gleich an mit den Kategorien. Und zwar das erste, Nee, heute mal nicht.
Ach, scheiße. Jetzt habe ich meine Gitarre extra dabei.
Kurz zurückgedacht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Zu kurz Beginn mal Maul halten.
Interessiert mich einfach, welche Videospielsysteme haben dich denn in deinem Leben begleitet und in welcher Art?
Das können wir ganz kurz machen, weil so viel sind das tatsächlich bei mir nicht. Du hast da bestimmt mehr zu sagen. Also auch wenn das jetzt so klang, als ob ich der größte Fanboy des Nintendo 64 war, ich tatsächlich nie ein Nintendo-System besessen, auch als Kind nicht, bis zu Wii dann tatsächlich, aber das ist noch eine andere Geschichte. Also bei mir fing das an, habe ich ja schon gesagt, mit 3 Jahren und zwar lag da in dem Schrank, das gehörte wohl meinem Bruder damals, das Sega Master System 2.
So,
ist ganz wichtig, die 2 am Ende.
Ja.
Und zwar ist das noch bevor das Sega Mega Drive auf den Markt kam oder Sega Genesis, glaube ich, wie hieß das in den USA.
Ja.
Also ich glaube, da ging das los mit Sonic. Also das heißt, das ist noch eine Konsole, die vor der Existenz von Sonic überhaupt da war. Das war mir auch überhaupt nicht klar, als ich das hatte, was Sonic ist und überhaupt was das alles ist.
Ja, ja, klar.
Und da gab es das Spiel, das war auch gleich bei der Konsole mit dabei, Alex Kidd in Miracle World. Und Alex Kidd war quasi das Aushängeschild von da, bevor sie halt Sonic hatten. Das war halt so ein Junge mit so Elfenohren und der konnte halt irgendwie Leute mit einer Riesenfaust verprügeln. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Es war halt im Großen und Ganzen so ein Mario-Abklatsch ungefähr.
Ja.
Und das habe ich halt rauf und runter gespielt. Also das finde ich heute auch noch irgendwie witzig, weil es halt im Gegensatz zu Mario, der ja so sehr beschaulich und niedlich ist, ist es halt voll brutal. Also du bringst halt auch dauernd Leute um und sowas.
Das fandst du mit 3 Jahren.
Ich meine, gut. Ich fand es halt blöd, dass man auf Leute raufspringen musste bei Mario. Und da hattest du halt so einen Flammenring, der halt so einen Flammenstoß verschossen hat. Jetzt waren die halt weg, die Viecher. Und du konntest halt Motorrad fahren und so ein Gyrocopter fahren. Und die Zwischengegner hast du total geil mit Steinschere Papier besiegt. Auch total absurd. Aber da gab es dann den einen Typen, der hatte dann so eine Faust als Kopf. Der andere, da dachte ich immer, das ist ein Hase, aber der hat eigentlich so 2 Finger, so die Schere als Kopf gehabt. Und der dritte halt eben das Papier. Und auch total behämmert, das war nicht zufällig. Du musstest dir irgendwie einmal merken, was die für eine Reihenfolge machen, dann konntest du halt immer gewinnen. Also,
ach Gott, okay.
Total irritierend. Aber das habe ich damals als Kind natürlich auch nicht gecheckt. Jedenfalls, das habe ich halt, also damit habe ich tatsächlich angefangen. Und dann bin ich aber auch relativ schnell zum PC gewechselt, weil mein Bruder einen PC hatte. Mhm. Und dann war eigentlich lange Zeit meines Lebens der PC das vorherrschende Medium für Computerspiele. Mhm. Und dann erst als die Wii auf den Markt kam, habe ich halt die Wii gekauft, einfach weil es aber auch so eine Partykonsole war. Mhm. Also weil man damals so viel Quatsch machen konnte mit ja, Bowling, Tennis und sowas alles. Ja, und das waren schon alle Videospielsysteme in meinem Leben und ja, wie sie mich begleitet haben. Da können wir, glaube ich, noch im Einzelnen zu kommen. Ich will jetzt nicht so viel monologisieren. Ja. Wie war das denn bei dir, Hannes?
Das ist ja krass. Ich hatte tatsächlich ein paar mehr, aber ich habe das grundsätzlich auch ähnlich wie du, quasi immer ein Familienmitglied, was halt dann dieses bestimmte System schon hatte. Und entweder man ist dann dorthin gefahren, hat das da gespielt, oder das hat einen dann so gefesselt und man konnte seine Eltern dazu überreden, dass man das auch unbedingt braucht. Von daher hatte ich ein paar mehr. Und zwar ging es tatsächlich los mit dem SNES, also dem Super Nintendo.
Das SNES.
SNES. Ja. Und das hat meine...
so sagen die Checkers.
Eigentlich hatte das mein Onkel, aber meine beiden Cousins, also deren Söhne durften, dessen Söhne durften natürlich damit auch spielen. Und da war ich als Kind bis zur Jugend, also eigentlich, ich weiß gar nicht, bestimmt sechs, sieben Jahre hintereinander oder so, habe ich dort immer einen Großteil meiner Sommerferien verbracht.
Ah, okay.
War natürlich auch immer diese Sommerferien waren auch immer verknüpft mit Super Nintendo-Spielen. Und da war ganz vorne mit dabei natürlich das, was du gerade gesagt hast, also Super Mario World natürlich auf dem SNES. Ja. Da waren aber auch noch zwei, drei andere Spiele, da kommen wir auch noch später dazu. Aber das war so das, da bin ich das erste Mal damit.
Welche Spiele waren das? Hör doch mal zu, ey.
Sag ich jetzt noch nicht, sag ich später.
Oh, okay.
und das war so tatsächlich die erste Begegnung mit diesem Videospielsystem, was ich weiß noch, also ich weiß nicht mehr, ob es in meiner Erinnerung ist, es ja auf jeden Fall verzerrt, aber ich weiß ja, dass das für mich total augenöffnend war, dass du vor Super Nintendo sitzt und du machst einfach, also schiebst ja diesen Power-Knopf nach oben und auf deinem Fernseher kannst du denn da irgendwie diese Leuchter steuern. Das war absolut kurios irgendwie. Ich glaube, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das so verstanden habe. Und deswegen ist natürlich diese
Erinnerung... Das ist halt das, was auf dem Fernsehen passiert, halt du beeinflussen kannst sozusagen.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und deswegen war gerade diese, wie gesagt, die Sommerferien immer damit verknüpft, auch mit dem Super Nintendo zu spielen. Den habe ich dann privat aber nie besessen, also bis in die Jugendzeit rein nicht. Okay. Ich weiß nicht, woran es lag, ob meine Eltern das nicht wollten oder keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Diese Killerspiele, das kommt uns nicht ins Haus.
Genau, Super Mario. Boah, voll brutal. Und das, was ich später besessen habe, war tatsächlich ein Game Boy, aber schon ein bisschen später, und zwar der Game Boy Color.
Das ist schon die Bonzen-Variante mit Farbe.
In Gelb.
Weiß ich noch. In Gelb.
Gelb. Den habe ich auch noch.
Da gab es einen großartigen Werbespot. Muss man mal googeln, irgendwie Game Boy Color Werbespot. Ja. Da ist ein Zitat, was ein Freund von mir immer bringt, ist irgendwie so in allen Farben, rot, grün, blau, schwarz und gelb. Das ist so dieses und gelb, was irgendwie total groß ist, dass das so hinten angestellt wird, als ob das halt keine Farbe wäre. Ja. Ich fand diesen durchsichtigen immer geil, dass du so in das Ding reingucken konntest. Aber da hat mir damals einer erzählt, dass der nicht so stabil wäre und deswegen, das ist natürlich Schwachsinn, das ist ja alles nur aus Plastik, aber das hat mich dann davon abgebracht, einen zu wollen, tatsächlich.
Ja, und das kommt auch dazu, das Kuriose ist, man hat das ja auch direkt geglaubt, ne? Also wenn der einer erzählt hat, du, der Durchsichtige, der ist nicht so haltbar, ist so, ja, das ist ja logisch, man kann da auch reingucken. Da hat man irgendwie, war man doch ein bisschen grün hinter den Ohren. Also, Super Nintendo Game Boy Color, den habe ich irgendwie, ich weiß nicht mehr, zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen, ich weiß es nicht. Und dann hatten wir uns aber im Jahr 2000, haben meine Eltern sich eigentlich ursprünglich einen PC gekauft, weil Mutti ihn irgendwie für die Arbeit brauchte.
Ah ja.
Und dann hat es aber natürlich nicht lange gebraucht, bis dann da die ersten Spiele drauf gelandet sind. FIFA 98, kann ich mich erinnern, war eins der ersten.
Ganz groß.
Und richtig, richtig krass, das erwähne ich hier nur einmal kurz, weil ich darauf später nicht mehr zu sprechen komme, aber ich habe richtig, also in meiner Erinnerung waren es wochenlang die Völker gespielt.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ah, die Völker. Aber
die Völker, also Aufbaustrategie und das habe ich, also wenn ich mich jetzt
eigentlich ein ganz
muss es ewig gewesen sein.
Eigentlich ein ganz plumper Die Siedler-Klon, aber auf irgendeine Art so doch sehr charmant. Also damals, das muss man sich halt vorstellen, man hat dann so seine namensgebenden Völker, drei waren es an der Zahl, ne? Es waren einmal diese Blauen, diese, wie hießen die, Peons oder so. Dann gab es die Amazonen und diese Insektenviecher. Und man hat dann halt so Häuser gebaut und Arbeiter verteilt und so Produktionsketten aufgestellt und ganz absurd, die Insektenviecher haben ja dann irgendwie aus Maden Zigarillos gerollt, was ich immer irgendwie sehr irritierend fand, weil ich dachte so, hä, so funktioniert das doch gar nicht.
Das ist Quatsch. Käse.
Ja. Weil die Völker hat mich immer total beeindruckt, dass wenn du ein Haus gebaut hast, die haben wirklich so Stein auf Stein gesetzt, das fand ich total geil damals. Dass du so richtig sehen konntest, wie das Haus immer mehr fertig wird.
Das war echt krass. Von Joe Wood war das. Mhm.
Gibt's jetzt wieder. Heißt jetzt THQ Nordic. Die waren ja mal insolvent gewesen und jetzt sind das die wieder da. Ja, und wie ging es dann weiter nach Die Völker?
Und nach Die Völker kamen noch ein paar PC-Spiele und dann wurde es nachher gerade mit dem PC immer intensiver, gerade in der Jugendzeit, da sind das LAN-Partys und so weiter. Da hat man natürlich diese klassischen Multiplayer-Games auch gespielt.
Haben wir ja auch eine mitgemacht zusammen.
Genau, haben wir auch zusammen
oder mitgemacht. Zwei sogar.
Und von daher, ich sag mal, eher so die LAN-Klassiker waren natürlich ganz vorne, Counter-Strike, StarCraft haben wir gespielt.
StarCraft 3 natürlich. Ja, das ist traumatische StarCraft-Match zwischen uns. Das werde ich nie wieder vergessen.
Ich wollte es auch eigentlich nicht erwähnen, aber wenn du mich daran erinnern willst.
Hannes schummelt bei sowas einfach brutal. Der kriegt dich nicht mit Skill, sondern er kriegt dich mit unlauteren Mitteln.
Genau.
Und anders gewinnt er nicht.
Aber am Ende heißt es Hannes 1, Martin 0. Genau, von daher hat sich
der PC... ab, bis ich meine koreanischen Freunde dazu hole. sorry.
Dann hat sich der PC tatsächlich auch bis heute so ein bisschen durchgezogen als Gaming-Plattform meiner Wahl. Tatsächlich habe ich vor 2 Jahren, mich so ein bisschen dazu hinreißen lassen, nochmal eine Xbox One zu kaufen. Die ich jetzt gegen eine PS4 getauscht habe, aber eigentlich, um ursprünglich einfach doch mal dieses Couch-Gaming nochmal wieder zu erleben. Und da zum Glück, muss ich sagen, auch sehr, sehr coole Titel schon gespielt habe, die ich nicht missen möchte.
Ah ja.
Ist echt auch richtig. Zum Beispiel GTA 5 habe ich natürlich auf der Xbox One erlebt. Gleich zu Release auch erlebt. Das war einer der seltenen Momente, da wäre ich gleich nochmal zugekommen, aber tatsächlich einer der seltenen Momente, wo man sich so als Erwachsener nochmal hat hypen lassen und sagen, geil, heute Nacht macht irgendwie der Elektronikfachmarkt meiner Wahl, macht irgendwie extra heute Nacht nochmal auf, weil es erscheint und dann stelle ich mich da abends an in die Schlange und hole mir meine GTA 5 Kopie, damit ich dann abends gleich spielen kann. Das war, ich glaube, ich war lange nicht mehr, nicht mehr so gehypt. GTA 5 war da, glaube ich, das letzte in meiner Erinnerung, wo ich richtig gedacht habe, geil, das wird richtig krass, da zockst du auf jeden Fall die ganze Nacht durch, weil du willst es unbedingt erleben. Mhm. Das hat auf jeden Fall...
Kann ich nachvollziehen. Ah ja. Du hattest nie Nintendo 64 oder so?
Nee, Nintendo 64...
Ich hatte immer den Eindruck, du hättest einen gehabt.
Okay. Nee. Ich habe das Nintendo 64, das bisschen Super Smash, was wir damals gespielt haben, hatte doch unser Gymnasium unten in diesem Freizeitraum, da gab es dann N64.
Ah, stimmt.
Und das waren
die ich erinnere mich. Oh
das
Gott.
Das hat mir für Nintendo 64 gereicht. Also da haben wir Super Smash mal ein bisschen gespielt, dann haben wir Mario Kart ein bisschen gespielt, der war auch wieder gut. Hm. Das hat mir da eigentlich gereicht.
Ja, das traumatische Erinnerungen werden wach, wenn man da wie sich hinreißen lässt, Mario Kart gegen die Leute zu spielen, die zu Hause einen N64 haben und Mario Kart studiert haben bis zum letzten Meter und jede Strecke auswendig können und genau wissen, wo sie da wo langfahren müssen.
Ja.
Oh, schrecklich.
Und es gab's ja, schönen guten Tag. Ich weiß gar nicht, ob das in jeder Strecke immer noch der Fall ist, aber es gibt ja in ganz vielen Strecken auch diese Abkürzungen. Und manche davon kannst du nur nehmen, wenn du halt, was weiß ich, dann irgendwie einen Pilz hast, besonders schnell bist oder irgendwie springen kannst oder so. Die kannten die natürlich alle. Also du stehst da irgendwie wie Ochs vom Tor, weißt du, und zieh dich da richtig ab.
Ja. Ja, das ist auch, also das ist aber so ein bisschen das Problem, das ist halt echt so ein Spiel, da musst du halt echt Crack sein, um das auch wirklich zu können. Also wenn du da gegen Leute bestehen willst, die das richtig können, dann hat's einfach vergessen. Ist ja nicht so wie bei FIFA oder so, da kannst du, glaube ich, auch, wenn du jetzt nicht super gut bist, noch halbwegs was reißen, wenn du irgendwie ein gutes Team hast oder so.
Ja.
Generell auch viele Rennspiele, die so funktionieren, wo du einfach um die Kurve fährst und dann hat sich die Sache. Aber das ist halt so ein richtiges Skillspiel, wie viele Nintendo-Spiele ja damals waren oder immer noch sind.
Ja, definitiv. Und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass Spiele, in denen ich nicht gut bin, die mache ich dann auch nicht lange. Also da habe ich meistens nicht die Geduld, mich da einzuarbeiten und zu sagen, oh, jetzt lege ich aber richtig los und übe so lange, bis ich dann da irgendwie, was weiß ich, hier Paul aus der dritten Klasse irgendwie schlagen kann. Das hat sich nicht durchgezogen. Da bin ich nicht ehrgeizig genug für gewesen. Sondern habe immer nur gerne Spiele gespielt, die ich relativ schnell verstanden habe. Und wo auch relativ schnell klar war, okay, das sind halt, das sind jetzt die besonderen Sachen, die dich halt zum Sieg führen, die musst du machen. Egal, ob das jetzt beim Strategiespiel war oder später auch bei Counter-Strike oder so, da gibt es ja noch zwei, drei Mechaniken, wenn man die raus hat, dann ist das, hat man da schon einen großen Sprung gemacht. Und wenn
bei Aztec immer, wenn der Donner kommt, dann geht jemand gerade über die Brücke.
Ne? Genau.
Hast du mir erzählt.
Richtig, so. das hat man dann relativ schnell raus. Oder einfach, ne, also da kann man sich dann, ich sag mal, tatsächlich in der Art reinarbeiten, dass du relativ schnell merkst, ah, okay, das ist eine Waffe, mit der kann ich gut um und ich bin, was weiß ich, lieber als Counter unterwegs oder als Terror oder so. Das kriegst du dann relativ schnell raus. Aber diese Sachen einarbeiten, ich habe auch Super Smash Bros. Tatsächlich, ich glaube, ich habe es bis heute nicht verstanden.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Techniken gibt oder ob die einfach mit ihren Fingern schneller sind.
Ich meine, es wäre natürlich nicht so beliebt, wenn es keine Techniken gäbe, aber was ich einfach da nicht verstehe, ist, dass dieses Spiel, also seit dem allerersten Teil quasi unverändert ist, wenn man sich die Bilder von dem ursprünglichen Spiel anguckt und jetzt, das ist ja fast identisch, die Grafik ist halt hübscher geworden, aber es sieht halt eigentlich genauso aus wie damals und dass das halt einfach so anscheinend nicht tot zu kriegen ist, dass das in dieser Reinform irgendwie funktionieren muss, dass den Leuten das Spaß macht, aber ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich so überhaupt keinen Zugang dazu finde, wo ich einfach auch nicht verstehe, was ich jetzt richtig oder was ich falsch mache, wo ich, sag ich mal, sogar gegen Computergegner auf der einfachsten Stufe sowas von brutal versage, weil ich nicht verstanden habe, wenn jetzt dieser Hammer kommt, dann muss ich den sofort aufsammeln und muss 2 Meter neben den Gegner laufen, damit er getroffen wird und kann den nicht irgendwie werfen oder was weiß ich. Also ist alles so komplett an mir vorbeigegangen, dass ich da nicht mit klarkomme. Ganz komisches Spiel. Wer das spielt, der hat, glaube ich, die Kontrolle über sein Leben verloren.
Definitiv, definitiv. wer das spielt, schubst auch deine Kinder vor die Straßenbahn.
Ja, das auf jeden Fall.
Und mir fällt gerade ein, wo wir über Super Smash Bros. Reden, dass ich vorhin was unterschlagen habe. Und zwar hatte ich tatsächlich noch eine weitere Nintendo-Konsole.
Ach, guck an.
Und zwar war ich einer der wenigen, ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Muss hier erstmal gucken. War ich einer der wenigen gefühlt, die ein Nintendo GameCube besessen haben.
Ah. War der echt so, so selten, dass das, also so wenige Leute den besessen haben?
Gefühlt, weiß ja. Weiß ich nicht. Okay. Also irgendwie, zumindest in meinem Dunstkreis hatte keiner ein GameCube. Und keiner konnte damit irgendwie was anfangen und wusste auch nicht, was das soll. Und
es war eine der schwächeren Konsolen von Nintendo auf jeden Fall, ja.
Es war eine der schwächeren Konsolen, aber auch mit der hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Es war nämlich ein neues Mario natürlich dabei. Super Mario Sunshine.
Und, genau, das war Sunshine, ja.
Super Mario Sunshine hat wirklich, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war gewohnt witzig, wie Super Mario ja teilweise ist. Und sie hatten auch zwei, drei neue Mechaniken drin. Er hatte irgendwie, wie war denn das? Hatte er so einen Staubsauger hinten auf dem Rücken oder so? Und man konnte irgendwie auf Pumpen oder auf Blasen stellen. Ich habe keine Ahnung, was mir wieder war. Das hat richtig Spaß gemacht.
Da hatte ich auch, für dein späteres Leben sehr geprägt.
Hat mich, genau. Ich hätte auch gerne darauf gesagt. Und Super Smash Bros. Hätte ich auch. Und tatsächlich auf dem GameCube hatte ich auch richtig Spaß mit Timesplitters 2.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Also, Timesplitters 2.
Ich habe schon mal den Namen gehört, aber...
Timesplitters 2 ist tatsächlich, jetzt muss ich gerade überlegen, wie erkläre ich das. Also, es ist ein Ego-Shooter für den GameCube. Der ist, glaube ich, auch für ein andere, ist auch irgendwie für ein anderes System erschienen. Für PlayStation 2, genau, richtig. Für PlayStation 2 und für die Xbox ist er noch erschienen. Und das ist also ein Ego-Shooter, der hatte durchaus einen Story-Modus, den man aber auch zu zweit lösen konnte. Also man konnte den auch schon zu zweit spielen. Und es gab natürlich auch einen relativ großen Multiplayer mit vielen Modi, mit ganz vielen Karten. Und das war die ganze Zeit interessant oder durchweg hat mich das gefesselt, weil das damals irgendwie neu war, dass dieser Ego-Shooter halt tatsächlich im Multiplayer so gut funktioniert und tatsächlich so viel Abwechslung bietet, weil ich erinnere mich, man hatte irgendwie Karten im Weltraum, also natürlich in der Zukunft, es gab so eine Raumstation, es gab aber auch Karte um die 1930er in Chicago beispielsweise, es gab einen Wilden Westen, es gab und es war
deswegen der Name.
Genau. Und es war immer unterschiedlich und dieses, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Timesplitter, wie die damit reinführten. Also es gab auch irgendwie was mit Zeitsprung in der Art über diese Karten hinaus, das weiß ich noch. Aber das erinnere ich ja nicht mehr. Es gab auch wieder so ein, man konnte die Dash ähnlich wie bei Max Payne schon verlangsamen.
Okay.
Ist ja auch vorstellbar.
Das klingt ja cool.
Hat mich das auf jeden Fall gefesselt an der GameCube. Den habe ich euch unterschlagen.
Soweit ja, das klingt echt cool. Genau. Das war ja tatsächlich was, wo ich dann auch als PC-Spieler lange sehr neidisch war, dass es halt so viele kooperative Titel auf den Konsolen gab. Also das, was man halt zu zweit dann an einem Gerät spielen konnte oder sogar dann eben zu viert. Da war der PC dann oft hinten an. Also da gab es zwar auch immer so kleinere Sachen, die man zusammenspielen konnte, aber das, also so von wegen, ja, komm doch mal rüber, lass uns mal was zusammenspielen, das war eher immer so eine Konsolensache. Ist jetzt auch inzwischen wieder besser geworden, aber ja.
Ja, das stimmt. Wobei mich damals an den, das ist ja heute auch anders, aber damals an den Konsolen hat mich immer auch so ein bisschen gereizt, dass du so einfache Sachen, das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr, also wenn uns jetzt tatsächlich 14-Jährigen, die du erwähnt hast, zuhören, dann können sie sich das nicht vorstellen. Aber du bist einfach losgegangen, hattest entweder deine Videospiel, also deine Kassette oder deine DVD-ROM, wie auch immer, hast die reingeschmissen und es ging los.
Ja, das stimmt. Das war ja auch, das war damals tatsächlich auch, es war lange Zeit, auch ich glaube heutzutage ist das immer noch so ein bisschen das Argument, wenn so die Frage aufkommt, so PC oder Konsole. Und dann sagen die Leute auch immer so, ja, auf der Konsole ist alles viel einfacher. Du musst nur die Disk einlegen, das Spiel vielleicht noch runterladen und dann geht's los. Mhm. Und ich meine, du hast ja nur also vor kurzem relativ eine Xbox und PlayStation gekauft und hast ja da erlebt, wie viel Zeit man mit Updates verbringt erstmal, wenn man so ein Ding aus dem Laden mitnimmt. Da ist nichts mit einstecken und sofort loslegen mehr. Das ist halt, das Ding muss jetzt erstmal 50 GB an Daten runterladen.
Das ist echt übel. Und das hat mir meine Vorfreude, die ich vorhin erwähnt habe über GTA 5, hat mir den Abend auch tatsächlich sehr, sehr versaut. Ja. Weil es allein da schon wieder ein Day-One-Patch gab. Ich weiß nicht, ich müsste lügen, aber in Erinnerung war es, dass es irgendwie irgendwas bei 10 GB war, die du also an diesem Abend, wo du anfangen wolltest und gehypt warst, erstmal diesen Patch runterladen musstest. Und ich gedacht, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein.
Vor allem, weil du, also ich meine, beim PC ist es halt, da waren die digitalen Verkäufe halt schon sehr viel schneller die Norm, und bei den Konsolen war lange Zeit auch noch so, ne, dass du halt im Laden gehst und das Spiel kaufst, viel mehr Gang und Gäbe. Aber auf dem PC war es ja auch, also war es dann eben auch so, dass du denkst, wieso, das Spiel ist doch schon fast da. Also, oder auch bei Konsole, du hast es ja auf der Disk. Es ist ja da. Warum kann ich das jetzt nicht einfach in der ungepatchten Version spielen? Ist mir scheißegal, wenn da Fehler drin sind. Ich will es doch jetzt einfach nur spielen können. Ja. Also dieser Zwang zu diesen Updates, das ist halt echt eine Plage. Aber da kommen wir später noch zu, was heutzutage so gang und gäbe ist und was früher besser war oder schlechter war.
Das ist echt übel. Martin, wir kriegen schön ins Palabern. Pass auf, zweite Kategorie. Aber es ist überhaupt kein Problem. Mich würde mal interessieren, drei Spiele, die dich am meisten beeinflusst haben. Und vielleicht findest du eins davon, das man unbedingt gespielt haben muss. Ich bin gespannt.
Wir können das ja vielleicht so aufteilen, dass der immer eins sagt, dann tauft man sich ein bisschen mehr aus und ist nicht so an einem quasi gefesselt. Was die Laufzeit ansehe, weil ich auch gerade sehe, dass wir schon über eine halbe Stunde reden, dann müssen wir einfach bei Zeiten, muss dann Basti eben nochmal Platz machen. Ich glaube, den brauchen wir auch gar nicht mehr. Dann soll der einfach mal noch eine Woche keine Zeit haben und dann machen wir nochmal eine Folge dazu.
Ganz einfach. Gucken mal, was die Klickzahl so sagt.
Ah, da werde ich schon dafür sorgen. Ich werde dann einfach die China-Bots aktivieren und.
Ja, sehr gut.
Guck mal, 20 Millionen Aufrufe in 20 Sekunden. Das, ja.
Klingt
genau. Also ich würde sagen, ich fange mal mit einem Spiel an, das du vielleicht auch in deiner Liste hast. Und dann können wir das gleich abdecken. Mein erstes Spiel, was mich auf jeden Fall sehr stark beeinflusst hat, war Half-Life. Das erste. Das zweite auch noch, aber das erste noch viel mehr, glaube ich.
Also ich habe es nicht in meiner Liste, aber das hat mich natürlich auch sehr stark beeinflusst. Hast du recht.
Also das ist auch wieder sowas, das kann man sich heute schwer vorstellen. Aber das ist halt ein Ego-Shooter mit Geschichte. So, und heutzutage hat jeder Ego-Shooter halt so eine Story und so weiter. Und ich habe auch noch ein anderes Spiel, was ein Jahr davor rauskam in meiner Liste, Jedi Knight, was auch schon eine Geschichte erzählt hat. Aber in Half-Life war das tatsächlich so, du bist halt der Held in der Story, in der Geschichte, die sich da abspielt, und du erlebst das halt auch alles aus den Augen deiner Figur. Und der Held, den man spielt, Gordon Freeman, der ist halt auch nur so ein Laborassistent im Grunde. Der ist jetzt kein irgendwie ausgebildeter Soldat oder so. Ja. Der wird da einfach so reingeschmissen und muss dann halt sehen, wie er klarkommt. Und also ich glaube, jeder, der irgendwie mit Half-Life wohl die Erinnerungen verbindet, wird auch an die Lorenfahrt am Anfang sich erinnern, wie man in diese Black Mesa Forschungsstation da reinfährt auf so einem Schienensystem. Das war damals einfach augenöffnend. Also wie da diese ganze Spielwelt vor dir halt aufgemacht wird und dann fährst du halt immer tiefer in diese Bunker und sowas hinein. Also das war schon echt Wahnsinn.
Das war echt der Hammer, du hast recht. Und tatsächlich vor der Bahnfahrt fand ich die Eröffnung beziehungsweise dieser Unfall, der dort passiert. Und du ja eigentlich dieser Lakai bist, der ja nur diesen einen Wagen da reinschieben soll.
Das war aber danach. Die Dornfahrt kam halt als erstes und dann kam der Unfall.
Ach so, okay. Das war ja auch schon, das war irgendwie richtig krass.
Und ja, dann, das ist halt so, du kommst halt rein, ne? Es ist so ein normaler Arbeitstag so und wird dir gesagt, ja, geh mal da rein in diesen Testraum, wo irgend so eine komische da getestet werden soll. Du schiebst es in den Reaktor und alles geht halt schief. Und denkst so, wie war ich das jetzt? Scheiße, was mache ich jetzt?
Das war echt krass, aber tatsächlich hat das auf jeden Fall auch Spuren hinterlassen, weil das von Anfang an bis von Anfang bis Ende durchgängig spannend war, fand ich. Und weil es sehr gut geschafft hat, sozusagen im Laufe des Spiels immer anspruchsvoller zu werden und dir dementsprechend auch entsprechende Gegner vorzusetzen. Also ich finde immer noch, das hat Half-Life 1 wirklich tatsächlich sehr, sehr gut gemacht.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es auch so eine natürliche Eskalation, die sie halt einfach da in die Spiel halt wunderbar unterbringen. Also das ist halt am Anfang so, also was halt passiert ist halt, man hat halt diesen Unfall verursacht und da ist halt so ein Dimensionstor aufgegangen und plötzlich strömen halt Aliens in unsere Welt. Eigentlich total klischee-mäßig. Aber damals war das einfach so aus dieser Perspektive, dass man das so selber erlebt, nochmal was anderes. Und dann ist man halt in dieser Forschungsstation gefangen, muss halt erst versuchen, da zu entkommen. Und quasi gerade, wenn man wieder an die Oberfläche gekommen ist, weil man ja tief unter der Erde war und denkt, jetzt hat man es endlich geschafft, dann kommt das Militär und fängt halt an, alle Leute zu erschießen und auch auf einen selber zu schießen. Und dann muss man halt wieder runter und dann muss man halt gegen die Soldaten noch kämpfen oder in der deutschen Version gegen Roboter. Das war ja auch eine der dümmsten Entscheidungen, die jeweils gemacht wurden. Da haben sie die Soldaten durch Roboter ersetzt.
Ja.
Kann man heutzutage zum Glück alles sogar, also das wäre auch gleich meine Überleitung, dann bin ich nämlich fertig. Das ist tatsächlich ein Spiel, was man heutzutage unbedingt mal gespielt haben sollte. Und das kann auch sehr gut, weil also man kann natürlich immer noch das Original spielen. Es gibt aber von Fans eine, sag ich mal, aufpolierte Version in moderner Grafik namens Black Mesa, so heißt die Forschungsstation. Gibt's auf Steam, wird jetzt bald komplett erscheinen mit den letzten Level, die an denen sie noch arbeiten. Sieht richtig toll aus, spielt sich genau wie damals. Kann man super, super spielen und es fühlt sich halt echt an, als ob man Half-Life heutzutage spielen würde. Richtig, richtig geil.
Ja. Stimmt. Also Black Mesa habe ich bis zum aktuellen, also beziehungsweise jetzt machen sie ja gerade diese Xen-Level.
Genau.
Was bis jetzt fertig ist, habe ich auch nochmal gespielt, tatsächlich, um mir Half-Life 1 die Geschichte und das in dieser überarbeiteten Version nochmal zu geben, habe ich auch schon gespielt und das macht selbst heute noch richtig, richtig Spaß.
Ja.
Das, auf jeden Fall ein absolutes Must-Play. Sagt man das so?
Ja, man sagt das so, aber ist schon okay.
Reicht ja, wenn ich das sage.
Ja.
Genau. Ich habe meine drei Spiele tatsächlich einmal chronologisch geordnet.
Mhm.
Und das heißt,
hätte ich auch machen sollen.
Ein Spiel, das mich am meisten beeinflusst hat und auch tatsächlich das Spiel, was man meiner Meinung nach unbedingt gespielt haben muss. Du wirst jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen, aber ist für mich immer noch Super Metroid.
Ah, ich wollte es gerade sagen.
Super Metroid 1994 erschien für den Super Nintendo. Auch da habe ich es dann in seiner Urversion, also in seiner Originalversion, erleben dürfen. Tatsächlich auch wieder, wie bereits erwähnt, in diesen Ferien, Sommerferien bei meinem
Kollegen. Da kam auch immer dieses Piepsen. Piep, boop, piep.
Ja, war genau. Da? Ja, das war das Hauptbildschirm.
Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass ich mit den Augen rolle. Ich weiß doch, dass es eins deiner Lieblingsspiele ist und es ist ja auch ein super Spiel. Ich meine, deswegen sagt man ja heutzutage immer Metroidvania, weil diese Spiele halt unglaublich viel Einfluss hinterlassen haben auf die auf die nachfolgenden. Also ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass ich da mit den Augen rollen würde. Ich rolle wegen ganz anderen Sachen die Augen, die du sagst, aber das gehört jetzt hier nicht her.
Komm, wir gehen in Batman vs. Superman, der Film ist toll.
Hab ich nie gesagt.
Das 3D soll super geil sein.
Also Entschuldigung, Batman vs. Superman habe ich nie gesagt. Gottes Willen, bist du irre.
du magst Guardians of the Galaxy nicht, also das ist ja auch ein Schritt, aber das führt jetzt zu weit.
Super Metroid.
Spacko, ey.
Also, 1994 erschienen, ist ja tatsächlich ein klassisches, es verbindet eigentlich Elemente aus Jump'n'Run auf jeden Fall, Action-Spiel, Adventure, ja, vielleicht. Und zwar ist das offiziell tatsächlich in der Chronologie, wenn man sich diese Metroid-Spiele anschaut, weil insgesamt gibt es tatsächlich mittlerweile 14 Teile.
14? Ach du Scheiße. Ich
dachte, und die verteilt auf alle, also auf alle Nintendo-Konsolen sozusagen. Also den ersten gab es nur für den NES, dann kam nachher Game Boy dazu.
Quasi das Marvel Cinematic Universe schon als Spielform damals.
Genau, es gibt quasi für jede Nintendo-Konsole gab es dann einen Metroid-Ableger mindestens. Sodass, wenn man alle Metroids spielen wollen würde, auch alle von diesen Systemen nutzen müsste.
Ich weiß, dass es das für GameCube, glaube ich, gab, was ziemlich geil war, weil es so ein Visier hatte. Also du hattest quasi so einen Helm auf und hast diese Helmanzeigen dann so gesehen und das hatte tatsächlich so bei Regen irgendwie so ein Scheibenwischer und sowas davor. Das hat dann Republic Commando auch nachgemacht und das fand ich ziemlich cool. Aber das habe ich selber nie gespielt.
Also ich weiß, für den GameCube, da war ich dann aber nachher schon ein bisschen raus, weil da war Metroid auf einmal 3D und dann aus der Ego-Perspektive, das war für mich
ja, genau,
komisch. Das war Metroid Prime und auch Metroid Prime 2 gab es auch in GameCube. Einen von den beiden müsste das sein. Das habe ich aber nicht weiter verfolgt. Und zwar Super Metroid, wie gesagt, auf dem Super NES, also offiziell der dritte Teil, so wird es zumindest auch.
Ach, der dritte schon, okay.
Es ist in dem Intro schon erwähnt, dass es also der dritte Teil ist. Und was mich daran so gefesselt hat oder immer tatsächlich heute noch fesselt, ich habe es jetzt vor wenigen Wochen gerade zum x-ten Mal durchgespielt, ist tatsächlich, dass ich weiß noch genau, wie mich das damals zum einen gefesselt hat, weil es ganz neue Mechaniken, für mich damals ganz neue Mechaniken benutzt hat, dass zum Beispiel relativ am Anfang, ist jetzt kein Spoiler oder so, weil das in den ersten 5 Minuten passiert, da verschiebt sich auf einmal, das muss man sich vorstellen, dass es damals auf dem Super Nintendo schon so umgesetzt wurde, dann neigt sich quasi dein komplettes, alles, was auf dem Bildschirm passiert.
Der Level. Bild.
Genau. Mhm. Der ganze Level und damit auch dein ganzes Blickfeld, was du halt auf diesem Fernseher wahrnimmst, neigt sich sozusagen und dreht sich so, weil dann diese Forschungsstation dort droht unterzugehen. Und dann musst du auf einmal diese Jump'n'Run-Geschichten einfach ja nur mit, also relativ simpel, sich da hocharbeiten. Aber tatsächlich dadurch, dass es auf einmal schräg wird, ist so eine Erfahrung damals gewesen, weiß ich noch, das war echt verrückt, dass das ein Spiel das mit dir macht, weil du kurzzeitig warst du quasi so kurz, du warst kurz zurückgeworfen und hast gedacht, krass, ich bin hier der Spieler, ich kann das steuern und das Studio, was das entwickelt hat, ist mir jetzt gerade irgendwie einen Schritt voraus und sagt, ja, guck mal, was wir alles können. Wie stehst du denn jetzt da? Und das passiert in den ersten 5 Minuten und du bist schon das erste Mal überwältigt. War zumindest bei mir so. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch immer so...
Ich kann mir das schon vorstellen. Also ich meine, das ist ja tatsächlich... Wenn man das heutzutage nochmal machen würde, würde es, glaube ich, nicht von seinem Effekt verlieren, weil es hat dann plötzlich so einen Kontrollverlust. Vor allen Dingen, du hast mir ja den Anfang auch schon mal gezeigt. Und es ist ja am Anfang, glaube ich, so, dass du diesen Schacht runterspringst und da so Plattformen sind und du so denkst, ja, das ist doch easy peasy, ich muss ja einfach nur runter, das ist ja wohl, was soll denn da jetzt schwierig sein? Und dass dann du nachher diesen Weg wieder zurück musst, aber das Level halt sich eben so neigt und dass dann plötzlich diese einfach Sache, die du halt vorher problemlos lösen kannst, eine völlig neue Dimension halt kriegt in dem Moment. Ja, das ist quasi so wie bei Inception, wo dann auch plötzlich anfängt, da diese ganze Welt sich zu falten und man denkt, so, was ist denn jetzt hier los, was soll das denn? Ja. Geht doch gar nicht.
Und das tatsächlich hast du, was im Fachjargon, das habe ich letztens extra nochmal rausgesucht, Backtracking.
Ja.
Also das hast du natürlich bei Super Metroid sehr, sehr oft. Ich glaube,
vielleicht.
Genau. vielleicht ist das heute so ein bisschen, da habe ich mich jetzt, wie gesagt, beim x-mal durchspielen auch so ein bisschen bei erwischt, wo ich gedacht, ach, jetzt musst du hier wieder zurück, damit du da wieder die diese neuen Boots bekommst oder damit du da diesen bestimmten Schuss bekommst und so und dann weiterkommst und wieder zurück musst. Das machen die relativ oft. Aber jedes Mal auch in der Art, dass sich das lohnt. Also erst denkt man, ach scheiße, jetzt müssen wir wieder zurück, da irgendwie drei Level, aber tatsächlich immer ist irgendwas anders, was dann dieses das Level beziehungsweise deine Skills nochmal neu herausfordert.
Ja, vor allen Dingen, also ich meine, das machen ja diese Spiele aus, deswegen, also das eine war halt Castlevania und das andere ist halt Metroid und deswegen heißen diese Art von Spielen oder diese Art Spiele zu designen heißt halt Metroidvania. Mhm. Das heißt also, du hast immer irgendwelche Hindernisse vor dir, die du jetzt noch nicht lösen kannst, sondern du musst erst in einem anderen Level da irgendwas machen und dann geht halt da, Anfang war es eine Tür auf und dann siehst du, ah, okay, jetzt komme ich mit diesen neuen Sachen, die ich jetzt habe, komme ich jetzt da durch. Und ich glaube, dass, also ich kann schon verstehen, dass du da, dass wenn man das weiß, wie das funktioniert und wenn man schon mal gespielt hat, dass es dann sich so ein bisschen mühselig anfühlt. Aber man muss sich ja halt vorstellen, das war aus einer Zeit geboren, wo es sonst eigentlich nur wie bei Mario halt ein Level nach dem anderen gab. So, es gab halt das Levelende und dann kam halt das nächste. Metroid ist es ja alles zusammenhängt irgendwie, ne? Das ist ja, du kannst halt nahtlos in diesen einen Bereich gehen und dann geht's halt weiter, ohne dass du halt einen Ladebildschirm siehst oder so.
Genau, also komplett ohne Ladebildschirm. Im Grunde genommen hast du aber immer sozusagen einen aktuellen Ausschnitt aus diesem Level immer auf dem Bildschirm und sobald du links bzw. rechts aus dem Bildschirm rausgehst, wird halt das nächste Bild geladen. Also, zwar nicht geladen, also es kommt sofort, aber du siehst halt nicht.
Es schiebt sich so rein.
Das tatsächlich, also Super Metroid von vorne bis hinten spannend. Es gibt auch tatsächlich nicht nur zum Ende, sondern auch zwischendurch immer sehr, sehr gut gebalancete, aber trotzdem herausfordernde Zwischenbosse, Zwischenkämpfe mit Bossen, die sich immer wieder lohnen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt sozusagen, das ist eigentlich das Coole an dem Spiel auch, dass es selbst für diese Bosse, die man hat, es gibt keine Formel, wo man jetzt sagt, ah, okay, ich habe das jetzt beim ersten, beim zweiten, beim dritten Zwischenboss verstanden, wie das hier funktioniert, also ist es bei den nächsten auch so. Das gibt's halt nicht. Also manche werden nur mit bestimmten Bomben oder mit bestimmter Munition dann kann man die nur bezwingen oder man muss sich, man kann sich ja bei Super Metroid tatsächlich auch in so einem Ball dann zusammenrollen, die sind nur so zu bezwingen. Und das Coole ist auch, und deswegen richtet sich das auch oder hat sich damals auch Super Metroid nicht eher an die jüngere Generation, sondern ich sag mal eher die auf jeden Fall mit den Spielen schon ein bisschen länger.
Groß an die Checker.
Groß und Checker. Also die haben damit ein bisschen mehr sich auseinandergesetzt, weil das tatsächlich dich auch überhaupt nicht an die Hand nimmt. Also es sagt dir mit nicht einmal, dass du da irgendwie bestimmte Sachen sammeln kannst, sondern das musst du, und gerade auch bei diesen Bosskämpfen und allgemein bei jedem Gegner musst du selbst herausfinden, wie du ihn bezwingst. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, und zwar heute, da bin ich auch mit dem Spiel schon durch, meiner Meinung nach gibt es heute, wenn man das nochmal erleben möchte, zwei sehr gute Möglichkeiten, das relativ einfach umzusetzen. Das erste ist der Super Nintendo Classic Mini.
Hast du ja auch.
Diese Mini-Konsole, die sie nochmal umgesetzt haben, die habe ich auch. Und tatsächlich, da sind meines Erachtens nach tatsächlich alle Klassiker, die man auf dem Super Nintendo spielen muss, dabei. Unter anderem natürlich Super Metroid, das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Sache, die ich jetzt auch schon genutzt habe, und zwar habe ich jetzt über die Virtual Console, also die Nintendo Wii U und der New 3DS, die haben diese Virtual Console Möglichkeit. Das heißt, dort kann man ältere Spiele auf dieser Virtual Console runterladen und dann dort spielen. Und deswegen habe ich jetzt das letzte Mal Super Metroid, als ich es, wie gesagt, jetzt gerade durchgespielt habe, tatsächlich einmal auf dem Handheld, also auf dem New 3DS, erlebt. Und deswegen
habe ich gesagt, spielt sich das?
Das mache ich nochmal. Spielt sich tatsächlich, es ist ja noch genau das Spiel, wie man es kennt. Es spielt sich durch den Handheld ein bisschen anders. Ist halt nicht mehr diese, ich glaube, das, was ich dabei ein bisschen vermisst habe, ist tatsächlich der Controller. diesen klassischen Super Nintendo Controller, aber es macht auch mit 3DS sehr, sehr viel Spaß, von daher kann ich auch das empfehlen.
Naja, das ist doch super. Also das klingt auch echt gut. Ja, also ich finde, ich bin ja dann, dadurch, dass ich halt nie damit so Berührungspunkte hatte, sehe ich das immer so ein bisschen von außen. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Lage sein, dieses Spiel mir zu kaufen und das so zu spielen, dass ich halt damit Spaß habe. Ich denke mir dann eher so, gucke ich mir dann Videos an, wie Leute das halt spielen und also Leute, die das halt auch vielleicht ein bisschen können. Jetzt nicht so Speedruns oder so, da haben wir ja auch mal welche gesehen. Das ist ja einfach nur absurd, wie Leute da durch dieses Spiel preschen. Ja. Aber wenn jemand das, sag ich mal, auf normale Weise spielt, dann kann ich das besser wertschätzen, als wenn ich mich da selber versuche reinzufuchsen. Ich finde bei dem auf dem Super Nintendo die Atmosphäre irgendwie total krass. Also ich finde, das fühlt sich halt wirklich an, als ob man auf so einem Alien-Planeten ist. Das mit diesen technischen Limitierungen, also so was halt Grafik und sowas alles angeht, umzusetzen, das finde ich schon sehr beeindruckend für die Zeit.
Ja, definitiv. Das ist krass. Martin, dein zweites
krass. Spiel. Ja, ich habe eine sehr elegante Überleitung mit, weil ich jetzt gerade Alien-Planeten angesprochen habe. Und zwar, mein nächstes Spiel spielt quasi in einem Universum bevölkert von Aliens, nämlich Star Wars Jedi Knight oder Jedi Knight, wie ich das damals immer genannt habe, erschien 1997, genau ein Jahr vor Half-Life, ist auch ein Ego-Shooter, Ego-Shooter im Star Wars-Universum. Und das war, glaube ich, mein allererstes PC-Spiel, was ich so live von meinem Bruder habe vorspielen sehen. So.
Ja.
Und das hat deswegen so eine krasse Bedeutung, weil es halt tatsächlich mein erster Berührungspunkt zu Star Wars war. Ich wusste davor nicht, was Star Wars ist. Ich hatte keine der Filme gesehen. Ich hatte auch nicht mal ansatzweise davon irgendwas gehört. Ich habe nur dieses Spiel gesehen. Und das war damals auch, was auch schon 1997 noch sehr unüblich war, ein Spiel, was ausschließlich auf Englisch erschienen ist. Also nur das Handbuch war übersetzt. Das heißt, ich habe auch nichts verstanden, was da gesagt wurde. Aber es kam halt dieser Anfang, dieser typische Star Wars-Anfang ist halt im Intro da auch genau gleich. Es kommt halt dieser Schriftzug und diese Musik und dieser Lauftext. Ich war von der ersten Sekunde an sofort gefesselt. Und ich wusste schon damals, dass ich als kleiner Junge gedacht habe, so, boah, wie geil das wird, wenn ich irgendwann mal diese Sprache da kann und dann verstehe, was da steht. Und das war dann auch gleichzeitig so ein bisschen meine Motivation dafür, Englisch zu lernen. Also war ganz oft durch Computerspiele und englische Begriffe in Computerspielen, dass ich da immer wissen wollte, was sie da sagen.
Ja, ja,
und
klar.
Das Jedi Knight hat halt auch damals für die Zeit auch nicht unüblich echte Schauspieler in den Zwischensequenzen. Also heutzutage wirkt das alles ein bisschen niedlich, weil die dann so vor Bluescreen agieren und das ist jetzt auch nicht die erste Riege an Schauspielern, die da gecastet wurden. Das ist teilweise schon ein bisschen fremdschäfig, aber das war damals auch so, wie du halt sagst, mit den Konsolen, dass du das beeinflussen kannst, was auf dem Bildschirm passiert, war es halt auf dem PC umgekehrt. Es war halt auf dem Gerät, wo eigentlich nur Spiele und Programme laufen, dass du quasi Fernsehen. Und du siehst halt einen Film vor dir und dass das halt geht, das war halt irgendwie der Wahnsinn.
Ja.
Und dann war das Spiel halt eben auch ein sehr guter Ego-Shooter. Das ging halt auch gar nicht irgendwie so los, wie man sich das von einem Star Wars-Spiel jetzt erwartet. Es war jetzt nicht an irgendeinen Film geknüpft. Das spielte damals schon nach den damals existierenden Episode 6, also nach dem letzten Film, der sozusagen rauskam. Und hat dann halt einfach so eine eigene Geschichte erzählt, die aber auch ziemlich cool war. Die ist also auch nicht irgendwie so groß, weiß nicht, nichts Besonderes oder so, aber es war, glaube ich, sogar was Leute lieber gesehen hätten als Episode 7 und 8 heutzutage. Könnte ich mir sogar vorstellen.
Ja, okay.
Und das Coole war halt, es fing halt so die ersten drei Level an, so wie so ein ganz normaler Ego-Shooter, hat sich da halt durchgeschossen und es war halt so typisch halt in der Star Wars-Atmosphäre mit der Musik und allem. Im vierten Level kriegst du auf einmal ein Lichtschwert. Und du denkst so, Alter, wie geil ist das denn? Und es war das erste Mal, dass du mit dem Lichtschwert da rumfuchteln konntest. Und dann konntest du halt immer noch mehr und mehr zu einem Jedi werden. Und das Krasse war, was ich auch wirklich vermisse heutzutage, so das Spiel war auch an sich nicht blöd gemacht. Also in Half-Life kam das dann auch wieder. Du hattest auch so Zivilisten in Leveln. Und die hatten jetzt keine Funktion, aber also es hat nicht jeder auf dich geschossen und manche standen einfach so rum und haben halt nichts gemacht. Aber was halt cool war, wenn du die umgebracht hast, dann hat das Spiel sich das gemerkt. Weil du konntest halt nämlich im Laufe des Spiels dich immer entscheiden, möchtest du jetzt immer auf die gute Seite der Macht oder möchtest du lieber die böse Seite? Und die böse Seite hatte halt immer mehr Fähigkeiten, die natürlich geil waren, weil du konntest halt Blitze schießen und Leute würgen und sowas alles. Das war halt super. Ja. Aber es hatte dann auch so ein Meter, der halt gemessen hat, wie sehr du in eine Richtung gehst. Und schuldige Leute getötet hast, ging es halt immer mehr in Richtung dunkle Seite.
Ja, klar. Mhm.
Und das Geilste war, im Mittelpunkt des Spiels übernimmt das Spiel eine Entscheidung für dich, ob du jetzt eher gute Seite bist oder dunkle Seite.
Ah, okay.
Aber es ist nicht so, wie es heutzutage wäre, wo es dann sagt, so möchtest du die armen Waisenkinder ermorden oder möchtest lieber den Kriegsverbrecher den Prozess machen, sondern das Spiel hat einfach die Entscheidung für dich übernommen und in der Zwischensequenz tötest du dann deine langjährige Begleiterin, die dich das ganze Spiel über begleitet hat. Die tötet dich einfach so, zack. Und denkst, Moment, das kann jetzt nicht wahr sein. Und du hast in dem Moment quasi das ganze Spiel versaut, wenn du halt böse gespielt hast, was wir als Kinder natürlich gemacht haben. So, oh, geil, Leute umschießen, oh, lustig. Ja. Und das Spiel hat dann tatsächlich zwei Enden für dich. Also man merkt, die haben eigentlich eher das auf die gute Seite gebaut, weil, glaube ich, nur eine Endsequenz und keine Filme davor. Und die gute Seite hat halt nach jedem Level dann noch einen neuen Film.
Ah, ist okay. Mhm.
Aber also alleine, dass das Spiel diese Idee halt hatte und so umsetzt, das hat mich damals total, also auch wirklich total überrascht und total fasziniert. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe tatsächlich Jedi Knight kam bei mir zu spät.
Kann ich verstehen. Ist auch schwer, heutzutage noch wieder reinzukommen. Da gibt es leider keine Version, die man heute spielen kann. Das sieht einfach nur noch urhässlich aus heute.
Das sieht echt urhässlich aus. Und da habe ich jetzt mal gedacht, boah, ich glaube, das ist zu krass.
Ja. Es ist also wirklich schwierig, sich da irgendwie reinzudenken, wie das früher war. Es fällt auch mir schwer.
97 war das, meinst du?
Ja, 97. Es war kurz nach dem Krieg.
Kurz nach dem Krieg, genau. Eieieiei. Mein zweites Spiel, das mich am meisten beeinflusst hat, da kommen wir wieder auf die LAN-Party zu sprechen, und zwar war das tatsächlich Counter-Strike. Und zwar Counter-Strike in der Version ab 1.6.
Mhm. Kann man sich gleich dazu sagen, das ist ja als Mod angefangen für Half-Life, also ohne Half-Life gäbe es auch kein Counter-Strike.
Richtig, genau richtig. Ist als Mod gestartet. Bis heute, ich habe das gar nicht so weiter verfolgt, aber ich glaube heute auch noch sehr, sehr erfolgreich auf jeden Fall, Counter-Strike Go.
Immer noch eins der meistgespielten Spiele, glaube ich, auf den, also die neue Version dann.
Ah ja, siehst du, genau. Counter-Strike 1.6, damals, wie gesagt, gerade auf den LAN-Partys auch interessant. Und das halt einfach, das war für mich irgendwie neu, dadurch, dass du halt auf einmal nicht ein Spiel von vorne bis hinten durchspielst, weil die Story gefällt oder weil du selbst den Ehrgeiz hast, da durchzukommen, sondern hier spielt er tatsächlich einfach, da steht der Ehrgeiz im Vordergrund, dass du diese Runde gewinnst und dass du am besten auch besser wirst als deine anderen Kumpels. Ja. Also, dass du die jedes Mal, wenn es um Counter-Strike ging, du die da fertig gemacht hast. Und deswegen hat man das tatsächlich zu Hause dann geübt, damit man, falls mal wieder eine LAN-Party ansteht, dann auf jeden Fall
aufpasst.
Und da habe ich das erste Mal in der Form hat mich das beeinflusst, dass ich das erste Mal gedacht habe, okay, ich muss halt ein Spiel in gewisser Weise üben, wenn ich in einem Multiplayer bestehen will, beziehungsweise da gut abschneiden will. Und habe dann das tatsächlich auch viele, ich weiß nicht, über Jahre habe ich das begleitet, aber ich habe viele Monate das auch intensiv tatsächlich gespielt und in der Art, dass ich gedacht habe, okay, ich muss wieder ein bisschen, ich muss wieder ein bisschen besser werden. Und da ging tatsächlich dieser Spiel, also dieses Spaß am Spiel, diese Freude so ein bisschen, trat eher in den Hintergrund. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss üben, um besser zu werden.
Ist ja auch in dem Spiel nicht viel vergönnt an Spaß. Also gerade wenn man anfängt, das hat schon eine echt krasse Lernkurve.
Definitiv, also, ja.
Das ist dann noch mal krasser als Mario Kart. Das heißt, du wirst Bei Counter-Strike als Anfänger wirst du halt einfach erschossen und du siehst noch nicht mal von wo. Also da ist halt einfach plötzlich kommt ein Schuss und ein Headshot und der Gegner steht halt am anderen Ende der Karte und hat dich halt schon gehört, bevor du halt überhaupt daran gedacht hast, da lang zu gehen.
Ja.
Und wusste halt schon genau in dem Moment, dass du da umkommst. Ja, das ist halt echt so ein Spiel, das braucht einfach Training. Das geht einfach nicht anders.
Das braucht Training und die einzige Art und Weise, die ich dieses Training damals aber umsetzen konnte, ging nicht übers Internet, weil wir nur ein 56K-Modem hatten.
Wir auch, ja.
Dafür war das zu langsam. Das heißt, ich konnte Counter-Strike dann mit den allseits beliebten Bots spielen.
Und genau.
Sozusagen immer hocharbeiten, dass du die dann halt auch von leicht auf mittel, von mittel auf schwer und nachher dann immer schwerer gestellt hast. Wo aber genau das nachher, wo ich an einem Punkt war, wo genau das eingetreten ist, was du gesagt hast, dass man quasi, die eine Stufe war quasi so, dass man gut bestehen konnte,
ja.
Man stolz auf sich war und die nächsthöhere Stufe war einfach so, das ist völlig absurd.
Das ist halt kein Land mehr.
Ich glaube, wenn irgendwo abgeschossen wurde und du kriegst nicht einen Kill mehr hin. Und hast gedacht, komm, jetzt ist auch gut. Durch. Deswegen war es trotzdem diese LAN-Partys immer ein bisschen aufregend, wenn es dann hieß, okay, dann lass mal eine Counter-Strike spielen. Aber das hat mich lange begleitet auf jeden Fall. Und das war, wie gesagt, das erste Mal, dass dieses kompetitive Spielen da eine Rolle spielt.
Cool, ja. Also bei mir war es halt auch. Also es war auch immer ein Spiel, was sehr präsent war. Ich habe es nicht so viel gespielt wie du, aber ich weiß noch, wir sind damals auch tatsächlich da beim Sinister bei uns in Rostock im Kino war halt ein Internetcafé und da sind wir halt hingegangen wie zu fünft und zu sechst und haben uns da Zeit eingemietet und da Counter-Strike gegeneinander gespielt, weil die halt sich auf Spiele konzentrieren. Auch total bescheuert, wenn man sich das heute überlegt. Aber genauso bei mir halt Internet zu langsam und dann ist man da hingegangen, hat halt Geld bezahlt, irgendwie kam das irgendwie 7 € oder so eine Stunde. Okay, und dann konntest du halt, das war schon ein bisschen mehr. Das war schon 5-6 Mark oder so. Und dann konntest du halt eine Stunde Counter-Strike spielen oder auch andere Sachen.
Ja.
Und das war also augenöffnend tatsächlich. Das war schon krass.
Das stimmt, aber wir hatten bei uns im Stadtteil hatten wir auch ein Internetcafé, aber da war ich irgendwie nicht so oft. Es war auch irgendwie 2-3 Mal mit dem Kumpel so, aber tatsächlich nicht so oft, weil dann haben wir eher immer gesagt, dadurch, dass er bei mir um die Ecke wohnt, ach komm, dann steppe ich schnell den Rechner rüber.
Ja, okay.
Dann können wir das auch zu zweit, also das war dann irgendwie relativ kurz oder relativ schnell gemacht, aber haben wir das dem vorgezogen tatsächlich.
Ja, wie gesagt, also bei uns waren das dann immer schon 5 oder 6 Leute, da wäre das mit dem Rechner rübersteppen, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Aber ja, und natürlich Counter-Strike, und ich glaube, das ist halt auch, das ging, glaube ich, jedem so, der das Spiel irgendwie mal länger gespielt hat, war ja dann das Aushängeschild für die böse Killerspiel-Diskussion damals. Und wie du halt schon so schön gesagt hast, das ist halt sehr kompetitives Spiel. Also dieses Spiel ist halt nichts für Leute, die halt irgendwie geil drauf sind, mal Leute zu erschießen oder dieses Gefühl zu haben, halt wie hilflose Leute abzuknallen.
Ja, ja.
Das, also deswegen glaube ich, also ging so eine Welle von Hass und Unverständnis durch das Land, als damals die Medien das so als das Spiel hochkristallisiert hatten für das ist halt das Killerspiel schlechthin. Das war es einfach.
Definitiv. Das war es auf jeden Fall nicht und das stand auch gar nicht im Vordergrund. Also tatsächlich das, was ich so haben wir das, glaube ich, alle erlebt, war tatsächlich eher der Ehrgeiz an einem selbst.
Ja.
Dass man in der Rangfolge aufsteigt und selbst besser wird, viel sicherer wird.
Genau. Vielleicht
die eine oder andere Abkürzung findet oder genau.
Das war alleine der Adrenalinrausch, der die durchgeht bei jeder neuen Runde, weil muss ich das ja vorstellen, dass also die Lernkurve von dem Spiel ist ja deswegen so steil, weil du halt eine Runde hast, die irgendwie 5 Minuten geht und wenn du halt tot bist, dann war es das für dich in dieser Runde. Das heißt also, wenn du Pech hast, stirbst du halt ganz am Anfang, die ersten 10 Sekunden und musst dann 5 Minuten zugucken. Und während du das halt machst, siehst du halt, wie die anderen spielen und denkst so, ah, okay, jetzt geht der da lang und jetzt macht er das und dann hast du dir schon im Kopf ausgemalt, wie du halt dich in der nächsten Runde anstellst. Ja. Und dann meistens die Situation, dass die nächste Runde losgeht und ich sofort in den ersten 10 Sekunden wieder sterbe und der ganze Plan war wieder erfüllt. Aber gut.
Ja, genau. Ja, ja. Das war Counter-Strike auf jeden Fall mein zweites Spiel.
Und auch wieder, ne, das ist ja auch so ein Spiel, das kommt immer wieder jetzt mit Counter-Strike Global Offensive in der dritten Generation jetzt schon. Und jedes Mal rennen die Leute die Tür ein und spielen das halt wieder wie bekloppt. Und deswegen kann man das auch gut heute noch spielen, weil das Neue ist ja auch kostenlos jetzt seit einiger Zeit.
Genau, ja. Kann man sich gut zu Gemüte führen.
Also wenn man frustresistent ist, dann auf jeden Fall. Sonst wird man halt, also ich habe eine Bewertung gelesen, die, glaube ich, das Spiel sehr gut beschreibt, wie im aktuellen Zustand. Dann sagte einer, ich habe es jetzt seit 3 Monaten gespielt und ich kann jetzt perfekt Russisch. Weil er halt von irgendwelchen russischen Cheatern abgeschossen wird. Ja. Also cool. Hat zumindest einen Lerneffekt.
Ja.
Genau. Ja, mein drittes und letztes Spiel im Bunde, und ich glaube, danach müssen wir auch den Podcast schon mal beenden, ist Deus Ex, das allererste aus dem Jahr 2000.
Ich hätte es ahnen können. Ja, okay.
Ja, es tut mir leid, das musste jetzt kommen. Aber das ist halt auch, lustigerweise sieht es auch aus wie ein Ego-Shooter, auch noch ein sehr hässlicher Ego-Shooter, selbst damals schon. Aber das ist halt ein Spiel, das ist einfach so unglaublich wegweisend, dass es für mich, also auch heute noch, immer noch das beste Spiel der Welt ist. Ja, vielleicht mit Planescape Torment noch, aber ich würde sogar Deus Ex noch weiter nach vorne stellen. Weil, also man muss sich das halt mal so vorstellen, das Spiel spielt halt irgendwie in der Zukunft, so 2050, und die Welt ist halt größtenteils im Arsch. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Apokalypse oder so, aber es hat halt so Anklänge von der Apokalypse. Sie haben so gesagt, es ist wie 20 Minuten vor dem Untergang der Erde sozusagen. Ach, okay, so haben sie das Szenario beschrieben. Weil das Spiel halt einfach auch erschreckend nah tatsächlich an so realistischen Vorstellungen, wie es halt alles schiefgehen könnte, ist. Also dann ist halt nicht irgendwie der Meteorit, der auf der Erde einschlägt und alles kaputt macht, sondern dann heißt es irgendwie so, ja, es gab einen Riesenerden und halb Kalifornien ist im Meer versunken. Oder es gab halt irgendwie im Spiel ist halt gerade eine sehr große Epidemie einer neuen Krankheit, die der graue Tod heißt, die so die Unterschichten quasi gerade dahin rafft, okay, wo halt irgendwie offizielle, also Leute mit hohen persönlichen Wert sozusagen, also Bürgermeister und sowas alles, die werden halt dagegen geimpft und alle anderen nicht, weil es halt eben einfach nicht genug Impfstoff gibt. Und das Spiel schafft es halt total krass, diese bedrückende Stimmung so unterzubringen, weil du diese Informationen über die Welt überall verteilt findest. Also so auch total auf eine sehr moderne Art und Weise, wie man das in echt erwarten würde. Auch wenn es jetzt ein bisschen hirnrissig ist. Also im Jahr 2050 gibt es anscheinend immer noch Zeitungen. Wenn das jetzt so weitergeht, gibt es 2025 keine Zeitungen mehr.
Ja.
Aber da liegen dann halt überall Zeitungen rum und da steht dann halt so, ja, gute Nachricht für dieses Jahr, dadurch, dass der Sommer so kühl war, steigt der Meeresspiegel im Winter nur um 2 Meter an. Allenorts ist wieder mit Überschwemmungen zu rechnen und man muss sich darauf einstellen und so weiter. Und das hat mich halt so kalt erwischt, als es dann irgendwie so hieß, die ersten Klimaforscher, die so meinten, ja, der Meeresspiegel steigt halt um so und so viel Meter bis zum Jahre so und so. Und das Spiel hat das halt damals schon vorausgesagt, dass das halt so passieren kann. So. Und ich dachte so, scheiße, das wird halt alles wahr. Naja, und in dem Spiel geht es halt darum, dass man halt so ein super technisierter Agent ist, der dann halt eben für die Regierungsbehörde UNATCO rausfinden muss, was halt mit diesem Virus passiert. So am Anfang geht es halt darum, dass man so Terroristen bekämpft und sucht und findet dann halt raus, dass da eine riesen Verschwörung hintersteckt. Und das Spiel setzt halt sehr viel auf so Verschwörungstheorien. Das ist halt so sein Ding.
Ah, okay.
Aber halt auf so eine krasse Art und Weise, dass du, Alter, was habt ihr denn euch alles ausgedacht? Es ist halt so, das Spiel ist halt mit so vielen realen Informationen gefüttert, dass es halt alles unglaublich glaubwürdig wirkt. So ganz am Anfang des Spiels, also wirklich, muss man ist auch sehr schön gemacht, symbolisch, dass man auf der Insel der Freiheitsstatue startet. Und die Freiheitsstatue ist mal eben zerbombt worden.
Ach,
und ja. da ist halt so ein Terroristenanschlag gewesen. Und dann muss man halt den Anführer festnehmen. Und man kommt halt zu dem, indem man sich halt durchschleicht oder durchschießt. Da lässt sich ja spielfreie Wahl. Es war auch damals sehr cool, dass man sich das aussuchen konnte, ob man brutal vorgehen will oder nicht. Mhm. Dann trifft man halt diesen Anführer und der ergibt sich halt auch sofort. Und man kann den jetzt tatsächlich erschießen. Das Spiel macht da auch irgendwie keine Bestrafung oder sowas draus. Es ist bekommen, okay, muss sich dann eben anhören, warum hat man das gerade gemacht von den Vorgesetzten. Das geht.
Okay.
Und der erklärt dir dann, wenn man den noch mehrmals anspricht, so seine Ideologie, warum er halt jetzt so geworden ist, dass er halt eben da zu einer Terroristenorganisation übergelaufen ist.
Ja.
Und erzählt dir dann halt so ganz viele Sachen, die wahr sind. Der meint dann irgendwie so, ja, 1950 haben Firmen 50% Umsatzsteuer bezahlt. Jetzt sind es 5%. Und irgendwie 1900 waren 90% der Amerikaner selbst beschäftigt. Jetzt sind es irgendwie 3% oder so.
Wenn
das halt nachguckt, dann stimmt das halt oder so ungefähr zumindest.
Ja.
Und dann sagt er halt eben noch so, ja, durch die Veränderung von Steuersätzen kann halt das Individuum unterdrückt werden, große Firmen können halt gestärkt werden in ihrer Macht. Und auch das ist ja was heutzutage total aktuell ist immer noch. Also wenn man dann hört, hier Apple zahlt seit zig Jahren keine Steuern in irgendwelchen Ländern und sowas alles.
Ja.
Und das ist halt so krass, dass halt dieses Spiel Jahr 2000, das alles schon irgendwie so beeinflusst oder bedacht hat, dass es halt solche Situationen geben könnte, dass es halt so sich entwickeln könnte. Und da macht das Spiel also für mich immer noch unfassbar viel richtig und finde ich total faszinierend.
Ja, definitiv krass. Und vor allem, wenn du Situationen hast, wo du so denkst, die dich dann an das Spiel erinnern, wo du sagst, ja, krass. Das kann man bei Deus Ex schon. Also so,
ja.
Das haben die ja damals so mitgedacht, weißt du, dann hat das so,
genau.
So nachhaltig irgendwie hat dich das beeinflusst, dass du da dann Anknüpfungspunkte findest.
Also ich bin da echt ein großer Fanboy, deswegen komme ich immer schnell ins Palavern über das Spiel, aber eine Sache muss ich tatsächlich noch erzählen, weil das ist tatsächlich mit die beeindruckendste Stelle und die ist noch nicht mal irgendwie spielentscheidend, die kann man sogar verpassen, wenn man nicht aufpasst.
Mhm.
Und zwar ist das halt eine KI, die man findet, die ist tatsächlich nur in einem Nebenraum. Kann man auch vorbeigehen, in dem Level hat man auch nicht viel zu tun, das ist halt also völlig nebensächlich. Und diese KI erzählte dann plötzlich sehr persönliche Informationen über dich selbst als Charakter. Also sie weiß deinen Namen, sie weiß, wo du wohnst und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dann sagt halt dein Spielcharakter, dass das ja irgendwie nicht so geil ist, wenn eine Maschine halt so plötzlich so viele Daten halt über dich halt hat, ohne dass du darüber Bescheid weißt. Das ist ja einfach bedingungslose Überwachung. Und die KI sagt dir dann selber, dass sie halt so gebaut wurde, um Informationen zu sammeln und dass sie Besucher belustigt, indem sie persönliche Informationen über sich selbst erzählt. Weil die Leute in der Logik der KI Selbstbestätigung suchen. Und er sagt dann halt eben, dass früher, also dass die Menschen immer die Bestätigung durch ein höher gestelltes Wesen suchen oder innerlich halt wollen. Und das war halt früher Gott, der über allen steht, ne, der dich quasi verurteilt für das, was du tust, dann nach dem Tod halt.
Ja.
Dann war es halt in den 90ern die Anerkennung durch andere, also Popularität und Berühmtheit. Und in der Zukunft, so sagt die KI, wird es halt durch KIs entstehen, die dann den Menschen nach Gesichtspunkten beurteilen. Und dann eben leidenschaftslos einschätzen, ob der Mensch jetzt quasi gut ist oder begehrenswert und so weiter und so fort.
Ja.
Und auch das ist ja total eine Entwicklung, die es heutzutage gibt, mit den KIs, die halt Daten sammeln, links und rechts und Facebook und so weiter, das mit Algorithmen funktioniert und dass dir dann Leute vorschlägt, die dich interessieren könnten und sowas alles. Und das ist halt total ein Thema, was auch relevant ist ja dadurch, dass Leute halt mit als Influencer eben quasi Klicks generieren und dass es darum geht, halt möglichst geschickt immer sich in den Vordergrund zu platzieren und diesen Algorithmus auf YouTube und Instagram auszunutzen und sowas alles. Und das im Jahr 2000, also sich sowas auszudenken, das ist ja totaler Mindfuck.
Ja, ja, krass, ne? Das ist echt übel. Und tatsächlich ist es ja, so, das, was du gesagt hast, die Maschine wurde so gebaut, dass sie Informationen sammeln muss, oder sozusagen, dass das
genau
ihr Ziel ist, diese Informationen dann zu sammeln. Das sieht man ja tatsächlich, also jetzt mit irgendwie allen Sprachassistenten, die es irgendwie so gibt, oder tatsächlich Smartphones und so, geht es ja grundsätzlich darum, diese Informationen zu bündeln.
Genau.
Und das dann zu vereinen.
Die Maschine geht ja davon aus, dass die dann quasi verehrt wird dafür, dass die Menschen halt irgendwann, also KIs quasi sozusagen eine gleiche Stellung beipflichten wie Gott, aber ich glaube, da sind wir noch nicht angelangt, Gott sei Dank.
Nee, das stimmt, ja, genau.
Wobei, wenn die Google-KI irgendwann so viele Informationen über dich hat, dass sie sagt, wenn du am Sonntag nicht in die Kirche kommst von Google und mir huldigst, dann veröffentliche all deine privaten Daten. ist vielleicht gar nicht so abwegig.
Da gibt mir doch vielleicht die Möglichkeit, nochmal Mitglieder so ein bisschen aufzufrischen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, cool. Das letzte Spiel, was ich vorstellen möchte, was mich definitiv lange beschäftigt und aber auch beeinflusst hat, weil ich da von vorne bis hinten geflasht war, ist das, was ich, habe ich vorhin schon erwähnt, ist tatsächlich GTA 5. Mhm. Also zum einen, weil ich von vornherein natürlich geflasht war, das ist immer so eine Sache, dann kann man aber auch, dadurch, dass man viel erwartet, kann man ja auch tief fallen.
Ja, das stimmt.
Aber das ist bei GTA 5 von vorne bis hinten nicht passiert. Mhm. Und ich finde es immer noch, so alt ist das Spiel noch nicht. Also so ja, ist von 2013. Es ist noch nicht in die Jahre gekommen. Und gerade für so ein Open-World-Spiel kann man das immer noch sehr, sehr gut spielen. Gibt es mittlerweile auch auf allen Konsolen, gibt es auch für den PC mittlerweile. Ja. Von daher steht dem eigentlich nichts entgegen. Und was ich so krass fand, ist tatsächlich, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte bei einem Open-World-Spiel, nicht, dass ich ganz, ganz viel machen kann, das gab es vorher schon, dass man das wieder Open-World-Spiel hat, wo man sagt, ja, jetzt steht die quasi hier zu Füßen, du kannst jetzt aussuchen. Sondern bei GTA 5 hatte ich immer das Gefühl, okay, ich kann jetzt wirklich dem nachgehen, sodass mein Charakter sich in dieser Welt, also das ist einfach das, was sie dort umgesetzt haben als Spiel, ist von vorne bis hinten total glaubhaft, fand ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und obwohl du zwar die Charaktere zwischendurch tauschen kannst und auch die während der Story immer abwechseln, ist denen das einfach gelungen, dieses Los Santos. Ja, genau. Also diese Stadt sehr, sehr glaubhaft umzusetzen. Und da gibt es ja Reichenviertel, da gibt es Armenviertel, da gibt es
Golfplätze.
Da gibt es alle möglichen Sachen, die du halt machen kannst. Und es war irgendwie so zwischendurch, warum soll ich jetzt da hinfahren und Golf spielen? Also weißt du, an sich macht es überhaupt keinen Sinn. Aber wenn ich mich in meinen Charakter reinversetze, passt das von vorne bis hinten, weil das würde er jetzt gerade machen.
Genau.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt einfach seinen Schritt und Gott spielt. Ja. Und das ist das erste Mal so ein bisschen, dass du diese Empathie, was ja immer auch von in gewisser Weise von Spielen von dir erwartet wird, beziehungsweise bestenfalls du auch umsetzen kannst, dass du in gewisser Weise entweder sehr, sehr gut dich mit dem Charakter auseinandersetzen kannst und sich da reinversetzen kannst, oder was auch funktioniert, meiner Meinung nach, ist, wenn du halt gar nicht damit zusammenkommst, das interessiert dich dann irgendwie trotzdem.
Du meinst jetzt Trevor natürlich, ne?
Ja, genau. Bei Trevor ist es so, oh nee, Alter, was bist du mit kaputt? Aber gerade, weil dir das selbst so fremd ist, ist es gerade spannend, da sich einfach mal reinzuversetzen und zu sagen, okay, dann bin ich halt jetzt irgendwie, was weiß ich, morgens um neun in irgendwie da in der Kneipe im Dorf, dann ist es jetzt halt gerade so.
Ja.
Oder fahr irgendwie dann irgendwelche Hillbillys da über den Haufen. Auch egal.
Das muss man sich halt mal vorstellen. Das ist so, wie du schon sagtest, man kann halt zwischen Charakteren wechseln. Man hat halt drei zur Verfügung. Und Trevor ist halt so der, also die Spiele werden ja auch damals so, oder die GTA-Serie stand auch schon immer für sehr gewalttätige Spiele, die auch immer so beäugt wurden als ja schwierig oder auch so Amokläufermaterial und sowas alles. Und Trevor ist quasi so die Inkarnation des Chaos-Spielers, der eigentlich die ganze Zeit nur Scheiß macht. Und wenn man halt den Charakter wechselt und dazu Trevor ist jedes Mal überrascht, was Trevor jetzt wieder macht, weil die anderen Charaktere sind dann halt zu Hause oder sind halt irgendwo in der Stadt unterwegs und sie gehen halt irgendwo lang. Und bei Trevor wechselst du halt zu ihm und er wie wacht besoffen am Strand auf und um ihn herum nur Leichen. Ja. Und er so, ja, tschüss Jungs. Und denkst so, was ist denn, oder er hat halt ein Kleid an oder sowas alles und denkst, was macht der denn die ganze Zeit?
Das ist echt krass. Und ich habe auch, was mich immer noch reizt, bisher habe ich den, das noch nicht, habe ich die Motivation noch nicht gefunden, aber tatsächlich hat GTA 5 ja drei offizielle Enden. Das heißt, du kannst auch die Sachen, die du vorhin bei Journal angesprochen hast, das heißt, je nachdem, wie du dich entscheidest, ja, halt drei verschiedene Enden. Wäre auch spannend, die tatsächlich mal zu erleben, aber das zumindest einmal durchspielen, das kann man immer noch sehr, sehr gut machen, macht meiner Meinung nach total Sinn. Das habe ich wirklich richtig genossen und vor allem hast du da so viel Zeit reingesteckt in eben diese Hauptmission, obwohl mir das eigentlich immer ein bisschen, mir persönlich immer ein bisschen Strich geht,
gegen den Strich mir geht. Auch.
Vom Open World Spielen bin ich leicht immer.
Ich auch.
Also wenn du diese Karte öffnest,
ja,
diese 53 offene Nebenmissionen, denkst du, Alter,
was soll ich da machen?
Und ich bin lieber eine Geschichte, die mich dann voranbringt und die mich dann gut unterhält und die vielleicht auch mit gerendeten Zwischensequenzen sind, aber ich will da was erleben. So.
Genau, es geht mir auch so. Ich bin auch eher ein Fan von kompakteren Spielen. Aber bei GTA, wie du schon sagst, dadurch, dass die Welt halt so glaubhaft wirkt, fühlt sich das alles nicht so sehr an wie Arbeit, wie in anderen Spielen, wo es dann heißt, sammel mal eben 200 Flaggen ein oder sowas.
Ja, definitiv.
Und dann, dadurch ist das Spiel auch, glaube ich, irgendwie greifbarer, weil man einfach auch mal durch die Stadt fährt und einfach sich mal die Stadt anguckt. So.
Ja, und das ist tatsächlich, also wie gesagt, dieses man fühlt sich mit den Charakteren irgendwie verbunden und sagt dann, komm, weißt du, du siehst jetzt irgendwie so blöd aus, wir gehen jetzt einfach mal zum Friseur und du kriegst jetzt mal neue Klamotten und so. Dann denke ich so, also wenn man das mal aus der EU, aus einer anderen Perspektive betrachtet, denke ich so, hä? Ich habe hier diesen
digitalen
Paar und fahre mit dem zum Friseur. Was soll denn das? Ich könnte derzeit genauso gut irgendwie, weiß ich nicht, Arbeit vorbereiten oder so.
Ja.
Ich suche da irgendwie zwischen 23 verschiedenen Frisuren, suche ich irgendwie die Klasse aus und denke so, ja, das passt zu dir.
Genau.
Das ist völlig absurd, aber es macht irgendwie in diesem Zusammenhang, wenn man sich darauf einlässt, macht es total Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen halt auch das, was du schon, oder was schon gesagt wurde mit dem Golfspielen, das muss man sich ja auch mal reinziehen. Die haben in diesem Spiel, wo es eigentlich die ganze Zeit um Autos fahren und Schießereien und sowas geht, eine komplette Golfsimulation drin.
Ja.
Das heißt, du kannst tatsächlich richtig Golf spielen, also wirklich auch mit Verstand Golf spielen. Du kannst halt richtig üben und da die Schläge halt anpassen. Und du kannst halt auch richtig Tennis spielen. Und das sogar online. Ey, wir haben uns teilweise nur getroffen, um da gegeneinander Tennis zu spielen. Ja, und denkst, was soll denn das? Das ist doch totaler Schwachsinn.
Ja.
Aber es geht halt, ja.
Und allein in diese, also was die in diese Autos reingesteckt haben, da gibt es ja was weiß ich wie viele, zwar unlizenzierte Autos, aber man erkennt immer das Original Pongdom tatsächlich, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann sind die relativ leicht auszumachen. Und da haben sie ja auch, ich weiß nicht, wie viele Automodelle es mittlerweile in GTA 5 gibt, aber ich glaube, es ist nur noch irrsinnig. Und was die da für eine Arbeit einfach reingesteckt haben, und das ist ja so ein bisschen auch, was man den Rockstar Games allgemein so ein bisschen hinterher sagt, dass die sich da sehr, sehr viel Zeit nehmen, beziehungsweise viel auch sich von den Fans sagen lassen. Beziehungsweise dann sagen, okay, das und das ist ein Weg, den könnten wir uns vorstellen und das wünschen wir uns. Und in der Art ist ja GTA dann auch gewachsen. Aber GTA 5 ist tatsächlich der Teil, der mich am längsten vor diesem Gerät entfesselt hat.
Ja, geht mir auch so. Also ich finde, ich kann immer so schön die Entwicklung von den GTA-Spielen für mich nachzeichnen. In GTA 3 oder auch in Vice City habe ich damals überhaupt keine Skrupel gehabt, über den Gehweg zu fahren und halt jeden Passanten mit dem Auto einfach komplett umzufahren, weil das waren halt hässliche, blockige Polygon-Dinger, also die halt einfach, sollte halt ein Mensch sein, aber es sah halt irgendwie sehr zeichentrickmäßig aus und sehr unglaubwürdig. Ja. Und heutzutage sieht das Spiel so gut aus, dass wenn du jemanden tatsächlich mit einem Auto umfährst, dass das richtig, richtig übel aussieht, weil der Körper sich dann so verrenkt und dann so mitgeschleift wird. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr gern Leute umfahre, sondern dass ich halt einfach sehr viel bewusster und sehr viel vorsichtiger fahre. Selbst wenn wie 15 Streifenwagen hinter mir sind, versuche ich halt keinen Passanten mehr umzufahren. Und das hat das Spiel halt eben dadurch geschafft, dass es einfach so glaubhaft wirkt. Also das ist echt krass.
Das ist echt enorm. Auch die Größe der Spielwelt finde ich, das ist echt übel. Und die Story ist tatsächlich auch gewohnt verrückt irgendwie von GTA, aber tatsächlich nochmal auf einem Level, wo man sagt, okay, ihr habt wirklich einen Humor getroffen, der meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwie diskriminierend ist oder so, sondern nehmen sich selbst nicht so ernst. Und haben das gut geschafft, sozusagen, ich glaube, alle Beteiligten da in eine Art darzustellen, wo du sagst, ja, das ist doch eine witzige, runde Geschichte. Das kann man nicht nachvollziehen, weil es einfach zu abstrus ist, aber es ist nicht so, dass man denkt, ach Mensch, da haben sie jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen oder das ist jetzt ein bisschen zu ernst oder so, sondern ich glaube, sie haben immer, meiner Meinung nach, haben sie immer gut die Waage gefunden.
Ah, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, ehrlich gesagt. Ah, okay. Also ich finde, generell würde ich dir zustimmen, aber dann gab es halt diese eine Folterszene.
Ach ja, okay, ja.
Und da muss ich sagen, da haben sie mir persönlich über die Stränge geschlagen, weil das hatte für mich nichts mehr mit Spielspaß zu tun. Also, das war ein bisschen zu krass. So. Also, da will ich auch gar nicht irgendwie zu Gesellschaftskritik oder so, ist ja GTA immer groß gewesen, das sich auf die Fahnen zu schreiben. Und ich will da auch gar nicht in die Diskussion gehen, ob das jetzt so gerechtfertigt ist, sowas zu zeigen oder so. Ich fand nur persönlich, als ich das in Anführungszeichen gespielt habe oder gesehen habe, die Szene, habe ich gedacht, so, das gefällt mir nicht. Das hätte nicht sein müssen.
Das ist so witzig, weil ich hatte letztens auch schon das Gespräch mit jemandem und habe gedacht, das ist ja krass. Ich habe beim Durchspielen oder jetzt so im Rückblick habe ich die Szene nicht mehr im Kopf.
Okay. Also
ich war irgendwie so drin wahrscheinlich, weil ich habe, dass ich das nicht erinnere, beziehungsweise es ist einfach ich habe das anscheinend nicht so intensiv wahrgenommen. Einfach, von daher ist das bei mir auch nicht so präsent.
Also, so, okay. Also ich, wie gesagt, ich drehe da auch dem Spiel und auch anderen Leuten keinen Strick draus, wenn sie das jetzt nicht so empfinden, ist vollkommen okay. Bei mir hat's halt einfach einen Nerv erwischt, weil, also man muss sich das mal vorstellen, man ist da und hat halt den Auftrag, jemanden zu foltern, der möglicherweise Informationen hat und es spielt halt auch diese ganze Waterboarding-Geschichte an und so weiter und sollte Folter eingesetzt werden und was nicht alles und ist ja auch okay, dass das Spiel dazu eine Meinung hat oder zumindest zum Nachdenken anregen will, das finde ich auch gar nicht verkehrt, aber du hast ja dann unterschiedliche Folterinstrumente und eins davon ist halt mit so einer Kneifzange den Typen Zahn zu ziehen. Und das hat halt einfach so wehgetan beim Zugucken. Da habe ich gedacht, das muss doch nicht sein. Und natürlich muss man das nicht machen. Also man kann den auch anders foltern, aber es gibt tatsächlich so eine kleine Belohnung von einer bestimmten Punktzahl, die du nur kriegst, wenn du alle Folterinstrumente benutzt. Und ich als Spieler habe halt gedacht, naja gut, machst es halt, die haben die ja auch diese Animationen das so gebaut, um das halt zu zeigen und ja, dann machst du das halt und das war halt für mich ein bisschen schwer zu ertragen, aber ja, wie gesagt. Ja. Ansonsten kann ich da auch gut mit umgehen.
Sehr schön. GTA 5. Okay, empfehlen. Rockstar Games. Coole Sache. Ja. Mann. Martin, was steht jetzt auf unserer Uhr?
Die Uhr sagt 90 Minuten fast.
Alter Schwede. Gut.
Nächste Frage. Also, ja. Hannes, bist du bereit?
Ja, wir haben 2 von 6 Kategorien geschafft.
Junge. Ja, wenn du so viel laberst, weißt du, ich krieg dir mal ein Wort dazwischen.
Es ist doch.
Metroid ist das beste Spiel, was hier rausgekommen ist. Boah, halt die Fresse, ey.
Nur weil du es nicht mehr ertragen kannst. Ach nee. Nee, aber es ist doch eine coole Sache. 2 von 6 Kategorien haben wir gefunden. Das war es soweit genau. Zum ersten Teil. Laut Adam Riese kämen dann noch 2 Folgen danach, aber wir gucken einfach, wie es passt.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das hat jetzt auch länger gedauert, weil wir uns gleich 3 Spiele oder weil du uns 3 Spiegel hast uns 3 Spiegel vorgehalten. Und ich glaube, wenn man das nächste Mal einfach so Einzelfragen bespricht, dann ist es nicht ganz so ausschweifend, aber ja, passt schon. Ja. Jetzt haben wir den Grundstein gelegt.
Das ist doch eine runde Sache, finde ich auch.
Kann Basti nächstes Mal mitmachen und erzählt dann, wie geil er Tetris fand, als einziges Spiel, was er je gespielt hat.
Ach, den brauchst du überhaupt nicht fragen.
Dann kam dieses lange Stück. Hannes, das kam einfach nicht. Ich bin ausgerastet.
Ich hab drauf gewartet, ey.
Und vor allem, denn am Ende findest du halt raus, er hat nicht über Tetris gesprochen, sondern über seine Lesben war. Und das ist das harte, lange Stück, wie er nicht kam.
Meine Güte. Martin, das hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall zumindest 2 neuen Folgen, also Bonusfolgen dann.
Also so, sag ich mal, die Hasskommentare nicht total ausschlagen, würde ich das gerne nochmal machen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob eure Hörer mich dabei haben wollen. Das müssen sie dann sagen. Und ansonsten ist mir das auch egal.
Als wenn die das entscheiden.
Ja, gebt uns ein Like auf Facebook und lasst ein Abo da und sagt er es nicht mal am Ende?
Nee.
Um Abos betteln? Soweit ist es noch nicht. Okay.
Machen wir nicht, soweit ist es nicht.
Ansonsten werdet ihr gesponsert von Audible und ladet euch jetzt unbedingt das kostenlose Hörbuch runter mit dem Gutscheincode Hashtag fick dich und dann.
Ich glaube, du bist irgendwie mindestens ein Jahr voraus.
Ah.
Dann haben wir das irgendwann. Dann betteln sie Leute auch mit Audible an.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich drauf. Martin, danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ja, gern geschehen. Tschüss.
Ciao.